Ich erinnere euch aber, Brüder und Schwestern, an das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, in dem ihr auch feststeht, dass ihr auch selig werdet, wenn ihr so festhaltet, wie ich es euch verkündigt habe. Es sei denn, dass ihr es umsonst geglaubt hättet. Denn als erstes habe ich euch weitergegeben, was ich auch empfangen habe, dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift und dass er begraben und dass er auferweckt worden ist am dritten Tage nach der Schrift und dass er gesehen worden ist von Kephas, danach von den Zwölfen. Danach ist er gesehen worden von mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten noch heute leben. Einige aber sind entschlafen. Danach ist er gesehen worden von Jakobus, danach von allen Aposteln. Zuletzt von allen ist er auch von mir als einer unzeitigen Geburt gesehen worden. Denn ich bin der Geringste unter den Aposteln, der ich nicht wert bin, dass ich ein Apostel heiße, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle. Nicht aber ich, sondern Gottes Gnade, die mit mir ist. Ob nun ich oder jene, so predigen wir und so habt ihr geglaubt.
Ich bete. Danke, dass diese Botschaft auf so vielfältige Weise in deinem Wort nachzulesen ist. Und dass wir uns darüber Gedanken machen können, was das für uns bedeutet. Diese unglaubliche Botschaft, dass einer von den Toten wiedergekommen ist, auferstanden. Und dass dieser eine eben gerade der ist, der 3 Tage zuvor am Kreuz jämmerlich gestorben ist, von vielen verspottet und verlacht, von vielen in den Tod gewünscht und letztlich dann auch in den Tod getrieben und gebracht und von einigen doch auch schmerzhaft betrauert. Diese Botschaft von der Auferstehung, sie hat seitdem die Welt verändert. Das ist wahrlich Zeitenwende gewesen. Und so bitten wir dich, dass diese Botschaft auch uns heute erneut ins Herz dringt und unser Leben prägt und heilsam auf gute Weise verändert. Amen. Liebe Gemeinde, ist der Glaube an die Auferstehung, an die leibliche Auferstehung Jesu nicht aus der Zeit gefallen? Kann ein aufgeklärter Mensch heute so etwas noch glauben? Nun, die Zahlen dazu fand ich dann doch überraschend. Eine Umfrage aus dem Jahr 2019, also gerade mal 4 Jahre alt, ergab, 18% der Deutschen glauben das. 42 sagen ganz dezidiert, das glauben wir nicht. Der Rest sagt, weiß nicht oder sagt lieber es gar nichts. Es sind etwas mehr Frauen, die an die Auferstehung Jesu glauben, 19%, als Männer 17%. Im Blick auf die Generation sieht es allerdings düster aus. Von den Menschen im Alter von 18 bis 24 halten nur noch 12% die Auferstehung für wahr. Und wen wundert's, es gibt ein klares Ost-West-Gefälle. Im Westen glauben 19% an Jesu Auferstehung, im Osten nur 13%. Und eine kleine Überraschung. 9% der Muslime in Deutschland glauben an die Auferstehung Jesu Christi. Erschreckend finde ich dagegen, dass nur 28% der katholischen und 23% der evangelischen Christen glauben, dass Jesus leibhaftig auferstanden ist. Nun müssen wir, denke ich, doch zugeben, dass die Vorstellung, dass ein verstorbener Mensch wieder ins Leben zurückkehrt, nun wirklich unglaublich ist. Stell dir das einfach mal vor. Manchmal helfen uns ja solche Gedankenspiele, um das nochmal neu zu erahnen, was das eben bedeutet. Stell dir vor, ein enger Freund ist verstorben. Du warst auf seiner Beerdigung und du betrauerst ihn. Und dann kommt ein anderer und sagt, ich bin ihm begegnet. Er lebt. Hand aufs Herz. Würdest du den nicht für einen Spinner halten? Oder auch zumindest mal denken, dass er dich auf den Arm nehmen will. Aber eigentlich macht man solche Späße nicht mit jemand, der trauert. Jedenfalls glauben kannst du das sicher nicht, obwohl du es ja zu gerne glaubtest. Spaßvögel spielten einmal einem Pfarrer einen Streich. Sie ließen eine Todesanzeige von ihm in der Zeitung veröffentlichen. Der Pfarrer las die natürlich und entsetzt rief er seinen Bischof an. Der sagte, ja natürlich habe ich Ihre Anzeige gelesen, mein Bester. Doch dann stockte er und wurde ganz leise. Sagen Sie mal, von wo rufen Sie an? Paulus hat es auch nicht geglaubt. Er hat die Christen allerdings nicht einfach nur für Spinner gehalten, sondern für gefährliche Ketzer. Aber dass ihr Herr auferstanden ist, so wie sie es aller Welt verkündeten, das hat er ganz sicher nicht für wahr gehalten. Bis eben dieser auferstandene Jesus von Nazareth auch ihm begegnet ist. Die Apostelgeschichte erzählt das in einer sehr dramatischen Weise, wie er vor Damaskus vom Blitz getroffen wurde. Was Paulus selbst sehr viel nüchterner und wohl auch für uns nachvollziehbarer mit einem dürren Nebensatz im Galaterbrief so beschreibt, als es Gott gefiel, dass er seinen Sohn offenbarte in mir. So ähnlich klingt das heute immer mal wieder in Berichten von Muslimen, die keine Bibel haben und die auch mit keinen Christen in Kontakt sind, zu denen aber irgendwie Christus gesprochen hat, in ihnen geträumt, die Stimme gehört, was auch immer. Aber sie wussten, er ist so, wie eben es scheinbar auch Paulus selbst für sich so beschreiben konnte und für die Galater. Und so ähnlich kennen wir das doch auch bei unserer Bekehrung oder auch bei anderen Gelegenheiten haben wir ihn doch auch gehört, gespürt, gemerkt, dass er uns einen Gedanken einflüstert, von dem wir merken, das ist nicht ein eigener Gedanke, sondern da steht Gott dahinter. Zweifel sicherlich auch immer wieder da, aber dann gibt es weitere Erfahrungen. Menschen von außen weisen in die ähnliche Richtung und so eben auch bei den Muslimen, die auf diesem Wege Christen wurden. Und ich finde eben dem Paulus doch scheinbar sehr ähnlich. Nun ist Paulus nach eigener Aussage ja der Letzte derer, denen Jesus als der Auferstandene erschien. Allerdings nicht allzu lange von Jesu Auferstehung zeitlich entfernt, maximal 2 Jahre, vermutlich so im Jahr 32. Doch halt eben deutlich nach den ersten Osterzeugen, die ja relativ kurz nach seinem Tod ihm begegnet sind, also im Jahr 30. Eine unzeitige Geburt nennt Paulus sich deshalb selbst. Der auferstandene Jesus ist ihm erschienen, wie seinen Jüngern, die ihn sehr gut kannten. Und doch eben wohl noch einmal ganz anders, denn Paulus kannte Jesus nicht von Angesicht zu Angesicht. Und er hätte ihn so ja auch nicht wiedererkennen können. Es gab keine Zeitungen, in denen das Bild von ihm abgebildet gewesen wäre. Wie ein Blitz vom Himmel? War es so? Oder doch eben eher ein innerer Blitz sozusagen, eine innere Erscheinung? Ich denke, es war vor allem die Ansprache Jesu. Das, was Paulus hörte, was ihn wie ein Blitz traf. Und das ihn glauben ließ, dass der auferstandene Jesus von Nazareth es ist, der ihm da begegnet, der da mit ihm redet, der ihm da deutlich das Signal setzt, ich lebe. Was meine Jünger erzählen, ist kein Blödsinn, sondern ist Realität. Petrus und den übrigen 10 engsten Schülern Jesu und dann eben auch noch einmal 500 Brüdern, die ihn gekannt und auch zu seinen Jüngern gehört hatten, sie sind ihm noch einmal anders begegnet. Wohl auch sein Bruder Jakobus, der ihn ja ganz sicher gut kannte. Nicht genannt sind die ersten Augenzeuginnen. Denn es war Maria von Magdala, die ihm als Erste begegnet ist. Und in Jesu Gefolgschaft waren weitere Frauen, auch sie dürften zu den Augenzeugen gehört haben. Dumm, dass sie damals im jüdischen Rechtssystem nicht als Zeugen zugelassen waren. Das ist vermutlich der Grund, weshalb Paulus sie hier nicht nennt. Jesus hatte sie angenommen, hatte sie hineingenommen in seine Jüngerschar. Für sie waren sie genauso gleichwertige Botschafter des hereinbrechenden Reiches Gottes wie die Männer. Noch dümmer also, dass die Kirche das so schnell vergessen hat. Aber sie alle, und das ist das eigentlich Entscheidende, sie alle sind dem auferstandenen Jesus von Nazareth begegnet. Sie haben ihn gesehen, sie haben ihn zum Teil angefasst, in seine Wunden fassen können. Er hat mit ihnen gesessen und gegessen. Gespenster tun so etwas gemeinhin nicht, einmal etwas salopp ausgedrückt. Eine riesige Schar von Osterzeugen. Es gibt viele historische Ereignisse, die in keiner Weise in Frage gestellt werden, die über weitaus weniger Augenzeugen verfügen. Und das älteste Evangelium, wir haben es vorhin gehört, Markus, erzählt vom leeren Grab. Und es endete ursprünglich mit dieser Erzählung. In den Handschriften finden sich dann weitere Endfassungen, aber eben das weist darauf hin, dass die Ursprungsfassung die mit Vers 8 endete war. Markus erzählt also am Schluss, dass das Grab leer ist, dass die Frauen einen Engel sehen und der sagt ihnen, dass der Herr auferstanden ist und den Jüngern nach Galiläa vorausgeht und sie sollen auch dorthin gehen. Dann würden sie ihn sehen. Doch sie fürchten sich und sagen es niemand. Und Markus setzt an der Stelle nicht einen Punkt, sondern er setzt damit ja einen Doppelpunkt für den Leser. Nämlich mit dieser Frage, die dann daraus sich ergibt. Und du Leser, glaubst du, dass Jesus auferstanden ist? Dann geh nach Galiläa. Mach dich auf den Weg. Das leere Grab, ein Beleg, ein Osterzeuge. Denn wäre es nicht leer gewesen, dann hätten die Gegner Jesu, ihren Jüngern und ihrer Auferstehungsbotschaft das gewiss entgegengehalten. Auferstanden? Na bitte, jetzt geht doch mal dahin, da riecht's schon. Er liegt da noch drin. Wie soll er denn auferstanden sein? Vielmehr dürfte es eben historisch so tatsächlich sein, dass das leere Grab bei den Juden und auch den Römern für ziemlich viel Nervosität gesorgt hat und sie deshalb dieses Gerücht in die Welt setzten, die Jünger hätten den Leichnam gestohlen, um eben sagen zu können, er sei auferstanden. Das leere Grab ist kein Beweis, gar keine Frage. Aber doch ein Osterzeuge, ein deutlicher Hinweis darauf, dass da irgendetwas Außergewöhnliches geschehen sein muss. Und damit sind wir wieder am Anfang. Die Auferstehung Jesu ist einzigartig. Dass Menschen auferstehen, das hat keine weiteren Vergleichspunkte. Das geschieht ansonsten nicht. Und was nicht immer wieder geschieht, ist nach den Standards der Wissenschaft schlichtweg nicht möglich. Die Naturgesetze beruhen ja darauf, dass sich die Dinge immer wieder ereignen, dass sie sich untersuchen und ihre Gesetzmäßigkeit eben so feststellen lassen. Und nach dieser Sicht ist Auferstehung natürlich unwirklich, unmöglich. Und dabei wird einfach vorausgesetzt, dass eine Macht außerhalb der Gesetzmäßigkeiten der Natur gar nicht denkbar ist. Also ist deshalb eben auch Gott in dem Sinne nicht geben kann, auch seine Wirkungen in diese Welt eben generell angezweifelt werden, weil sie nicht nach den Standards der Wissenschaft untersuchbar sind. Und so wird das einfach ausgeblendet und als unmöglich ausgeblendet, abgetan. Und damit meint man, die Auferstehung wäre, es wäre bewiesen, dass es sie nicht gegeben haben kann. Aber es gibt keinen Beweis gegen die Auferstehung. Genauso wenig, wie es natürlich einen in diesem Sinne Beweis für sie gibt. Und es gibt einen weiteren Denkfehler, der da noch gemacht wird. Das hat schon vor knapp 100 Jahren der deutsche Philosoph Ludwig Wittgenstein festgestellt und darauf hingewiesen. Eine Naturerscheinung, wie das aus dem Tod wieder leben wird, kann nicht abgelehnt werden mit der Begründung, dass sie ja den Naturgesetzen widerspricht, weil man nämlich so Ursache und Wirkung vertauscht. Das Naturereignis ist immer die Ursache. Und die Gesetze entwickelt man aus dem Ereignis heraus und nicht umgekehrt, dass man sozusagen mit dem Naturgesetz sagt, das kann nicht sein, was es da an Naturereignis gegeben hat. Aber genug des Philosophierens. Viel wichtiger sind und bleiben die lebendigen Osterzeugen. Und derer zählt Paulus ja nicht gerade wenig auf. Namentlich genannt werden Petrus, Jakobus und die übrigen 10 Jünger, die namentlich alle bekannt waren. Und dann nennt er weiter noch 500 Brüder, Mitglieder der christlichen Gemeinde in Jerusalem, und schreibt dann noch dazu erläuternd, dass die meisten von denen noch leben. Also die alle konnte man, als Paulus das schrieb, befragen. Hört mal, stimmt das? Ist das richtig, was da erzählt wird, was Paulus uns da mitgeteilt hat? Das waren keine literarischen Gestalten, so wie es sie für uns heute sind, die wir von ihnen lesen. Sie waren Zeugen, Augenzeugen. Ihnen war der Auferstandene tatsächlich leibhaftig begegnet. Und sie alle hatten in diesem, der ihnen da begegnet ist, Jesus von Nazareth erkannt, mit dem sie 3 Jahre lang, die meisten von ihnen zumindest annähernd 3 Jahre lang, durchs Land gezogen waren, von ihm gelernt hatten, auf ihn gesetzt hatten, dass er der Messias, der Christus ist. Und dann war eben der Einzug gekommen mit dem Hosianna, und innerhalb weniger Tage war die Stimmung gekippt. Jesus verhaftet, verurteilt, gekreuzigt und gestorben. Diese Menschen waren schwer enttäuscht worden. Enttäuscht. Sie hatten gemerkt, dass sie sich getäuscht hatten. Dass Jesus von Nazareth Messias im landläufigen Sinne wäre. Also der, der mit Gewalt und Schwert in der Hand die Römer aus dem Land schmeißt und das Großreich Davids wieder aufrichtet. Diese Täuschung, die war nun enttäuscht, aufgedeckt. Und als er ihnen als der Auferstandene begegnete, löste er dadurch aus, dass sie zu begreifen begannen, dass er mit Liebe und aus dieser Liebe heraus freiwillig in den Tod gegangen ist und dass sein Tod eben nicht sinnlos ist. Neues Leben. Leben durch das Leiden hindurch. Leben durch den Tod hindurch. Leben, das nicht mehr begrenzt ist von Raum und Zeit. Denn Jesus begegnete den Jüngern auf dem Weg nach Emmaus wie kurzum genauso denen in Jerusalem. Also so schnell konnte keiner laufen, als dass das rein irdisch möglich gewesen wäre. Neues Leben, Leben, das nicht mehr begrenzt ist eben von unseren Dimensionen. Leben, das voller Liebe war und ist. Liebe ist stärker und erwies sich da als stärker als der Tod. Und so gewann die Botschaft Jesu, dass das Reich Gottes nahe herbeigekommen ist, ja noch einmal eine ganz neue Dimension, eine neue Bedeutung. Er hatte es ja gesagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Er war nicht nur irgendwie ein berufener, besonders berufener Mensch, von Gott berufen. Er war von Anfang an von Gott gesandt und gekommen. Wir haben im Predigtext am Karfreitag, dem Christus-Hymnus aus dem Kolosserbrief, dessen nachgedacht, dass er eben schon bei der Schöpfung dabei war. Er war Gott. Und als solcher hat er es bewirkt in seinem Leben und vor allem eben durch seinen Tod, dass er dem Tod die Macht genommen hat. Dem Tod, der Sünde sollt, also der Lohn der Sünde ist. Und so hat er eben auch der Sünde den Stachel gezogen, ihre Macht durchkreuzt, neues Leben aus der erfahrenen Liebe, aus der Erfahrung der Vergebung, der Versöhnung mit Gott, neuer, freiwilliger und fröhlicher Gehorsam. Alles das haben die Jünger nach und nach verstanden. Aber das war nur möglich durch diese Initialzündung, dass der auferstandene Jesus von Nazareth ihnen begegnet ist. Dass verzweifelte Menschen, die alles auf eine Karte gesetzt hatten, die alles auf Jesus gesetzt hatten und die vor dem Nichts standen nun, dass die sich so etwas ausdenken könnten, das ist psychologisch nun wirklich allzu unwahrscheinlich. Ohne dass Jesus sie persönlich berührt hätte, ihnen gesagt und gezeigt hat, dass die Liebe und das göttliche Leben stärker sind als der Tod, ohne das wären sie alle wie die Emmaus-Jünger desillusioniert wieder in ihr altes Leben zurückgekehrt und hätten vielleicht diese Zeit bedauert, vielleicht auch mit Wehmut an sie zurückgedacht, aber sie hätten einen Haken dran gesetzt. Das war einmal. Schade. Nein, was nach Ostern mit ihnen geschah, was durch sie geschah, das ist also für mich ziemlich eindeutig nur dadurch verständlich, dass sie ein epochales Erlebnis gehabt haben müssen. Gehabt haben, so wie sie es eben ja auch erzählen in den Evangelien, wie es Paulus hier ja in sehr knapper Fassung einfach nur notiert gewissermaßen. Sie konnten plötzlich öffentlich auftreten. Sie konnten vor allen Leuten reden. Sie konnten von ihren Erlebnissen mit Jesus erzählen. Und eben vor allem davon, dass er auferstanden ist. Siehe oben, wer von uns würde so etwas erzählen, voller Begeisterung und Freude? Wer von uns würde daraufhin sein ganzes Leben ändern, aufbauen, dass da einer auferstanden ist, wenn wir das nicht selbst erlebt hätten, wenn sie das nicht damals anfassbar, augenfällig und auch hörbar erlebt hätten? Und genau das haben sie dann eben auch getan. Und sie hatten mit ihrer Botschaft Erfolg. Das war das Nächste, was dazu kam. Das Evangelium von Jesus Christus hat einen Siegeszug durch die ganze Welt begonnen damals. Eine wachsende Zahl befreiter Menschen, befreit von allen möglichen Religionen, die sie nur in Abhängigkeiten hielten und unfrei machten. Befreit von Süchten und befreit vor allem von der Macht des Todes. Befreit zu einem Leben voller Hoffnung und Liebe und Freude und Vertrauen. Ein Leben, in dem sie gute Werte und Maßstäbe hatten. Ein Leben in Beziehung mit ihrem Schöpfer. Und ich sage mal, die Wellen dieses neuen Lebens können wir ja heute noch entdecken, wenn wir zum Beispiel in unser Grundgesetz schauen oder auch so manche Gesetze, die immer noch von diesen Gedanken her beseelt sind. Die ersten Osterzeugen gaben so den Staffelstab weiter. Und auch diejenigen, die den Auferstandenen nicht leibhaftig gesehen hatten, wie eben die ersten Zeugen, auch sie haben ja seine Liebe gespürt. Sie haben seine lebensverändernde Kraft erfahren, haben seine Stimme gehört in ihrem Leben. Und so sind ihm bis heute immer wieder Menschen begegnet. Nicht wissenschaftlich erforschbar und nachweisbar. Deswegen reden wir ja vom Glauben, nicht vom Wissen. Glauben hat was mit Vertrauen zu tun, sich darauf einlassen und das dann auch zu erfahren, dass das, was man glaubt, vertrauenswürdig, glaubwürdig ist. Und wer die gute Nachricht weitererzählt, wer fröhlich bekennt, der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden, der wird auch heute wieder von vielen belächelt werden, ganz bestimmt. Doch es wird immer auch Menschen geben, die nachdenklich werden, wenn sie das hören. Menschen, die es nachdenklich macht, dass es Menschen sind, die mit beiden Beinen fest auf der Erde in diesem Leben unterwegs sind, die solche Sätze sagen. Die den Mut dazu haben, ein solches Glaubensbekenntnis abzulegen, weil es ihre innere Überzeugung ist, ihre Erfahrung ist. Trotz allem, was zu ihrem Leben wie zu jedem menschlichen Leben gehört, Not, Krisen, Katastrophen, dass sie eben seine Liebe, seine Kraft, sein Heil erfahren haben. Osterzeugen. Osterzeugen können so auch wir sein. Der auferstandene Jesus Christus will auch unser Osterzeugnis nutzen, um in ihm Menschen zu begegnen und ihr Herz anzurühren, seine Liebe. Amen.